NDR Info. Themen des Tages.
Willkommen zu den Themen dieses Donnerstages. Eine uralte Frage, nämlich: Wer nimmt Opa, hat eine neue Antwort.
Jeder weiß, glaube ich, welche Aura dem Manu umgibt, welche Qualitäten er hat, was auch einer Mannschaft gibt. Wir planen mit ihm als Nummer 1 mit dem Wissen, dass wir, ich sage es mal, eine Weltklasse 1B-Lösung, die wir installiert haben, ebenfalls dabei haben.
Jetzt sind aber wirklich alle schlechten Witze gemacht. Im Ernst, der Bundestrainer hat sein Team für die WM in den USA, Mexiko und Kanada bekannt gegeben. Manuel Neuer fährt mit als erster Torwart. Das erste Thema des Tages heute. Wir berichten, analysieren und kommentieren. Aber vorher Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Auf der A28 Leer Richtung Oldenburg zwischen Leer Ost und Filsum werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. A28 Leer Richtung Oldenburg zwischen Leer Ost und Filsum werden Gegenstände auf die Fahrbahn geworfen. Also, der Bundestrainer hat sein Team bekannt gegeben. Wir berichten darüber, natürlich auch über die Rentendiskussion. Die Zahl 70 steht wieder im Raum und Milliarden von der Börse, wie sich Elon Musk die Dollar für SpaceX besorgen will. Im Studio Gerd Wolf. Einen schönen guten Abend. Ziemlich breitbeinig saß Julian Nagelsmann heute im Stuhl auf der großen Bühne beim DFB in Frankfurt. Punkt 13 Uhr hat er seine Kaderentscheidungen für die Weltmeisterschaft erläutert, die für das deutsche Team ja am 14. Juni um 19 Uhr Ortszeit mit dem Spiel gegen Curaçao beginnt. Vorher hatte der DFB schon häppchenweise einzelne Namen veröffentlicht. Eine ganz große Personalie war schon seit Tagen heftig diskutiert worden. Philipp Hofmeister hat dem Bundestrainer bei seinen Erläuterungen zugehört.
Endlich wurde es gelüftet. Das große Geheimnis, das eigentlich keins mehr war. Die Fußballrepublik hat Gewissheit.
Jeder weiß, glaube ich, welche Aura den Manu umgibt, welche Qualitäten er hat, was auch einer Mannschaft gibt.
Mit Manuel Neuer als Nummer 1 im Tor wird die DFB-Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann Anfang Juni zur WM fliegen.
Die Entscheidung steht so und sie ist in meiner Meinung die richtige.
Hochemotional war die T-Frage Land auf Land ab diskutiert worden. Für Nagelsmann war und ist es eine klare Sache.
Zu den 3 besten Torhütern des Landes gehört er zweifelsfrei und deswegen ist er verdientermaßen dabei und er hat sich dazu bekannt, nochmal ein Turnier zu spielen.
Und das mit 40 Jahren und zum Leidwesen von Oliver Baumann, der Nummer 1 der gesamten WM-Qualifikation.
Natürlich ist es am Ende die Entscheidung für den Olli ein Schlag gewesen. Ich glaube, das ist auch verständlich.
Was bleibt, ist die Frage der kommunikativen Offenheit, des Fingerspitzengefühls, der Empathie, der Anerkennung. Viel Kritik hagelte es die letzten Tage für den Bundestrainer, der die zumindest teilweise nachvollziehen kann.
Ich glaube, aus Ollis Sicht ist es natürlich vielleicht ein paar Prozent mehr so, ja, ich hätte es mir anders gewünscht. Andere sagen, geht nicht viel anders, war richtig. Ich sage, man kann es anders machen, vielleicht auch besser. Ob es dann besser ist, das weiß nur der liebe Gott, ich weiß es nicht.
Deutlich besser waren da schon die vom Deutschen Fußballbund über den ganzen Tag veröffentlichten kleinen Social-Media-Clips. Freunde und Verwandte erklärten darin ihren Liebsten, warum sie verdientermaßen im WM-Kader stehen.
Fußball war dein Traum und dein Weg.
Dein Mut, deine Stärke und dein Herz machen mich so stolz.
Genieß jede Sekunde. Ich bin unglaublich stolz auf dich.
Ganz viel Glück bei der WM, Papa.
Die ganz großen Überraschungen im 26-Mann-Aufgebot des Bundestrainers blieben aus. Shootingstar Lennart Kahl und der inkonstante Leroy Sané sind genauso dabei wie Jonas Urbik als zusätzlicher Trainingstorwart. Mit Freiburgs Matthias Ginter und dem Kölner Said El-Mala fehlen aber auch 2 prägende Protagonisten der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Julian Nagelsmann ist dennoch froh, dass alle jetzt Klarheit haben.
Meine Rübe war gestern Abend mehr als Matsche. Es ist super intensiv, es ist extrem hart, manchmal fies.
3 Wochen sind es noch bis zum WM-Anpfiff. Der deutsche Kader steht, die Lust darf und wird steigen. Ab sofort bei den Fans, bei der alten, neuen Nummer 1 namens Manuel Neuer und ultimativ beim Bundestrainer.
Jetzt ist nur noch Vorfreude angesagt. Also ich bin mega heiß, die Jungs sind mega heiß und das Trainerteam ebenso.
Sagt der Bundestrainer Julian Nagelsmann. Thomas Helmer arbeitet heute als Sportmoderator und Fußballfachmann im Fernsehen. Zu seiner Zeit als Spieler wurde er mit dem FC Bayern deutscher Meister. Mit der Nationalelf gewann er 1996 die Europameisterschaft. Die Frage an ihn war, können Sie nachvollziehen, warum sich in den Reaktionen heute so vieles um diese Personalie Neuer dreht?
Ja, ich glaube, weil es die Überraschung schlechthin ist. Ja, sah ja lange Zeit nicht so aus. Das Verhältnis zwischen Julian Nagelsmann und Manuel Neuer schien ja nicht mehr zu kitten sein. Und jetzt ist das dann doch in relativ schneller und kurzer Zeit dann scheinbar doch passiert. Und ich glaube, der Ball ist die größte Überraschung.
Sie haben längst und länger auch in der Nationalmannschaft gespielt. Am Ende des Tages muss ein Bundestrainer zu seinem Wort stehen, der ja Oliver Baumann immer wieder versichert hat, du bist es im Tor.
Naja, ich glaube, es gilt nicht nur für den Bundestrainer. Grundsätzlich sollte man zu seinem Wort stehen. Aber vielleicht gibt es die eine oder andere Möglichkeit, da auch mal auszuweichen. Aber natürlich ist die Situation für Oliver Baumann ist eine Katastrophe, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und ich verstehe die Enttäuschung komplett bei ihm. Und ich glaube, dass es für ihn auch nicht einfach ist, jetzt da mitzufahren und zu sagen, ich füge mich da wieder in zweite Glied. Also es ist eine schwierige Situation für ihn. Er hat die Qualifikation gespielt, er hat sie gut gespielt. Er hat keine Fehler in der Qualifikation gemacht. Also ich glaube, viel härter kann es einen nicht treffen. Andererseits muss man sagen, er ist jetzt Mitte 30 und es ist sein erstes großes Turnier. Da ist dann die Frage, verzichtest du oder beißt du den sauren Apfel? Und da sieht man seinen Charakter zumindest, was ich sehr hoch einschätze, dann zu sagen, ich fahre trotzdem mit.
Nagelsmann will Weltmeister werden, hat er heute wieder gesagt. Diese Aussage gelte weiter. Aus Ihrer Sicht, hat er das Team dazu jetzt?
Also grundsätzlich begrüße ich das immer, wenn man sagt, man setzt sich das höchste Ziel. Und ich glaube, das sollte auch immer der Anspruch sein. Das ist gerade die große Aufgabe und daran wird er sich jetzt auch messen lassen müssen, ein Team zu formen, weil er hat im Moment kein Team aus meiner Sicht oder kein eingespieltes Team, sagen wir mal so, wie wir es sonst schon oft gehabt haben. So eine richtige Achse ist für mich im Moment noch nicht erkennbar und er hat viele, viele sehr gute Einzelspieler jetzt nominiert, aber daraus muss jetzt das Team geformt werden und das in einer relativ kurzer Zeit. Das wird keine leichte Aufgabe.
Ihm wird im Moment seine Form der Kommunikation über die Nominierung vorgehalten. Können Sie das nachvollziehen?
Ich glaube, nicht nur die Form der Kommunikation ist bei der Nominierung. Ich glaube, insgesamt zuletzt seine Kommunikation. Also eins muss man mal sagen, als er angefangen hat, hat er es wirklich geschafft, die Stimmung in Deutschland wieder sehr positiv Richtung Nationalmannschaft zu bewegen. Das hat er bis zur EM, bis zu dem unglücklichen Ausscheiden, das war alles top. Wir haben wieder die Nationalmannschaft gerne gesehen, wir haben mitgefiebert und irgendwann ist dann ein Bruch reingekommen danach. Ich weiß nicht warum. Und das hängt sicherlich auch zum Teil, glaube ich, jetzt gerade am Schluss mit seiner Außendarstellung da, die nicht nur unmöglich war, die teilweise auch unnötig war. Auch, wie ich finde, dieser Auftritt jetzt im Sportstudio 4 Tage vorher hat dem nicht gut getan, hätte er nicht machen sollen aus meiner Sicht. Hätte ihm der DFB aber auch sagen sollen oder andere Leute, die seine Vertrauten und Berater sind. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil er ist da hingegangen, eigentlich um nichts zu sagen. Das war völlig unsinnig.
Je näher die WM kommt, ist der Mann dünnhäutiger geworden?
Ich weiß nicht, ob er dünnhäutiger geworden ist, aber man hat schon gemerkt, auch diese UNDAF-Geschichte, wenn Kritik aufkommt, dass er das nicht so gut verarbeitet. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, also vielleicht ist er ein bisschen dünnhäutiger geworden. Ich glaube, dass Julian, ich kann das sportlich überhaupt nicht einschätzen. Ich glaube, dass er ein sehr, sehr guter Trainer ist. Aber ich glaube, dass er manchmal auch zu viel schon will, zu schnell viele Sachen machen will, alles versucht zu machen. Ich glaube, dass er nicht nur manchmal die Mannschaft überfordert oder seine Spieler, sondern auch sich selbst dadurch ja wirklich auch überfordert und dann in diese Situationen bringt, die völlig unnötig sind.
Die Einschätzung des ehemaligen Fußballnationalspielers Thomas Helmer. Und für die Themen des Tages kommentiert nun unser langjähriger Nationalmannschaftsreporter Martin Roschitz. Die Chancen, den Kader, den Trainer und den Torwart.
NDR Info. Die Meinung.
Jetzt ist die Katze endgültig aus dem Sack. Manuel Neuer kehrt als Nummer 1 ins deutsche Tor zurück. Sportlich lässt sich diese Entscheidung durchaus begründen. Selbst mit 40 Jahren ist Neuer der einzige deutsche Keeper, der in dieser Saison zumindest phasenweise wieder Weltklasse ausgestrahlt hat. Mit jener Aura, die Gegner einschüchtert und Mitspielern Sicherheit gibt. Dass die Führungsspieler des DFB, viele davon ja Bayern-Profis, diese Rückkehr befürworten, überrascht deshalb kaum. Für Oliver Baumann ist das bitter. Aber Härtefälle gehören zum Profifußball. Problematischer als die Personalentscheidung selbst ist der Umgang von Julian Nagelsmann damit. Der Bundestrainer wirkt in kritischen Momenten oft dünnhäutig, manchmal geradezu belehrend. Genau diesen Eindruck beschreibt auch Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Nagelsmann liefert immer wieder neue Beispiele dafür. Besonders unglücklich war sein öffentlicher Umgang mit Dennis Undaf. Weil der Stürmer vom VfB Stuttgart sich offenbar nicht klaglos mit der Jokerrolle zufrieden geben wollte und prompt gegen Ghana traf, geriet er ins Visier des Bundestrainers. Die harsche Kritik Nagelsmanns wirkte überzogen und nach dem öffentlichen Gegenwind musste er zurückrudern. Auch in der Torwartfrage beschädigte sein wochenlanger Eiertanz die eigene Glaubwürdigkeit. Nun bleibt der Eindruck zurück, dass Baumann der Nächste ist, bei dem eine öffentliche Entschuldigung angebracht wäre. Dabei lebt ein großes Turnier auch von Stimmung, Vertrauen und Geschlossenheit. Genau dort entstehen derzeit Zweifel.
Hinzu kommen die ständigen Indiskretionen rund um die Kadernominierung und interne Entscheidungen. Wenn vertrauliche Informationen regelmäßig nach außen dringen, wird das schnell zum Problem für eine Mannschaft, die ohnehin nicht eingespielt ist und auf mehreren Positionen keine Weltklasse vorweisen kann. Noch fällt das kaum ins Gewicht, solange die Ergebnisse stimmen. Doch spätestens bei einer Weltmeisterschaft entscheidet nicht nur Talent, sondern Stabilität. Was passiert, wenn es im Achtelfinale gegen Frankreich oder Brasilien eng wird? Wenn Unruhe entsteht? Wenn die ersten Zweifel aufkommen? Im Moment spricht wenig dafür, dass Nagelsmann über die WM hinaus Bundestrainer bleibt. Vieles deutet darauf hin, dass es ihn zurück in den internationalen Vereinsfußball zieht. Vielleicht passt er dorthin tatsächlich besser. Sein Englisch jedenfalls ist ausgezeichnet.
Die Meinung von Martin Roschitz. 17.16 Uhr. Sie hören die Themen des Tages auf NDR Info. Eine uralte Diskussion ist wieder da. Die um die Rente mit 70. Ausgelöst durch neue Medienberichte, dann dementiert durch die Rentenkommission, die bis zum Sommer ihre Reformpläne vorlegen soll. Und nun, wie so häufig, stehen wieder alle in den altbekannten Schützengräben. Anne-Kathrin Mellmann berichtet aus Berlin.
Der Bericht in der Bild-Zeitung behauptet, dass die Rente mit 70 kommen soll. Also, dass das Renteneintrittsalter hochgesetzt werden soll auf 70 Jahre. Und der Bericht verweist auf Mitglieder der Rentenkommission, die das angeblich gesagt haben. Allerdings gab es dazu sofort ein Dementi. Da haben Mitglieder der Rentenkommission diesen Bericht zurückgewiesen. Verschiedene waren das, unter anderem auch Pascal Reddich von der CDU. Der hat gesagt, es gebe noch keine Beschlüsse und schon gar nicht über das Renteneintrittsalter. Auch Thorsten Frey, der CDU-Kanzleramtsminister, hat von Spekulationen gesprochen und dass man mit solchen Wasserstandsmeldungen vorsichtig sein müsse. Und Mitglieder der Kommission haben auch darauf verwiesen, dass möglicherweise hier der politische Druck auf das Gremium erhöht werden sollte durch diesen Bericht.
Ob Spekulation oder nicht, das Thema Rente beschäftigt die Menschen, Alte wie Junge. Und es zeigt sich, viele sind realistischer und reformwilliger, als die Politik zu diskutieren scheint.
Wir sind ja jetzt quasi so auf dem Sprung in die Rente. Und ja, das wäre schon schade. Aber wenn es nötig ist, ich würde es wahrscheinlich einsehen. Ja, weil das Geld ja nicht da ist. Irgendwo muss es ja herkommen.
Nicht jeder mit 67 ist gleich drauf. Man kennt auch Leute, die sind dann mit 67 nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Dass man nicht alles so reglementiert, du musst jetzt bis 70, sondern dann lieber, wenn du aber bis 70, dann kriegst du noch so und so viele Rentenpunkte mehr und Rente, dass sich das am Ende richtig lohnt.
Zumindest mal schon mal diese vorgezogenen Renten, die müssten gekappt werden. Es kann nicht sein, dass die einen bis 70 arbeiten und die anderen gehen mit vorgezogen mit 60 oder 62 in Rente. Das sind nachher auch Neidfunktionen, die dann da aufkommen werden.
Also ich denke, man sollte dann insgesamt die ganze Bürgerschaft mit einbeziehen. Also auch die Beamten müssten langfristig mit in die Rente einzahlen.
Mir sind eigentlich die Modelle, dass es ein bisschen nach Arbeitsjahren geht. Wer 45 Jahre gearbeitet hat, dass der dann entsprechend in Rente geht, die sind mir näher.
Also ich glaube, das Rentensystem ist komplett falsch aufgebaut. Also dafür, wie es demografisch im Land aussieht. Unendlich erhöhen das Rentenalter geht nicht. Und deswegen, man braucht ein ganz anderes System in meinen Augen.
Mirja Fiedler hat sich für uns in Hannover umgehört. Rente, auch Thema heute Abend bei NDR Info um 21.45 Uhr im NDR Fernsehen. Der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen lehrte bis zum letzten Jahr an der Uni Freiburg, saß seinerzeit in der Rürup-Kommission, die sich schon zu Beginn des Jahrtausends mit Reformen der sozialen Sicherungssysteme beschäftigt hat und arbeitet für die arbeitgebernahe Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft. Raffelhüschen kennt sich zweifellos aus in Rentenfragen und ich habe ihn gefragt, Rente mit 70, die politischen Reaktionen auf dieses Reizthema sind wie immer vor allem nein. Woran liegt das?
Nun, jenseits dessen, ob das nun wahr ist, was da durchgesickert wurde oder nicht, eins ist ganz klar, der Mensch muss, wenn er länger lebt, auch länger arbeiten. Wir müssen einfach klar sehen, ein Rentner, den der heutige Erwerbstätige, als er jung war, finanziert hat, von dem hat der heutige Rentner erwartet, dass er damals für die 10 Jahre, die er Rente bekommen hat, auch 45 Jahre gearbeitet hat. Der heutige Rentner selbst nimmt für sich in Anspruch, dass er 20 Jahre die Rente bekommt und dafür auch nur 40 Jahre arbeitet. Wie immer man das sieht, gleich ist es bestimmt nicht.
Die CDU-Arbeitnehmerschaft bis hin zu den Gewerkschaften auf der anderen Seite des politischen Spektrums bleiben aber dabei, Rente mit 70 auf gar keinen Fall. Warum setzt sich Ihre Logik nicht durch?
Nun, das liegt an der deutschen Interessenslandschaft. Die SPD ist im Grunde genommen eine reine Interessensvertretung für rentennahe Jahrgänge und Rentner. Die Arbeitnehmerflügel der CDU genauso. Und die Gewerkschaften sind im Grunde genommen ein Altersstrukturproblem inzwischen geworden, weil junge Menschen gehen da nicht mehr hin. Also insofern haben wir eigentlich die Interessen dort gebündelt. Und wenn Sie sich anschauen, wer wählt in Deutschland, dann ist das auch zu erklären. Denn sind Sie der Medianwähler, also der, der eine Wahl bestimmt, der 50% sozusagen bündelt, ist heute 56 Jahre alt. Das heißt, mehr als die Hälfte der heutigen Wähler sind 56 und älter. Und diese Menschen um die 56 plus kennen im Grunde genommen eigentlich nur noch ein Thema. Wann gehst du, was kriegst du und was machst du dann? Oder sie sind schon in Rente. Und damit ist die Wählermehrheit ganz klar bei den rentennahen Jahrgängen und den Rentnern. Und daraus richtet sich natürlich die SPD aus.
Jeder, der heute 20 ist, weiß aber doch im Grunde genommen, dass 43 Arbeitsjahre wohl nicht für eine auskömmliche Rente reichen werden. Ist die Bevölkerung aus Ihrer Einschätzung ja im Grunde genommen schon viel weiter als die Politik?
Nun, die Politik macht natürlich Schattengefechte oftmals. Schauen Sie einfach nur die Aussage von Friedrich Merz, dass die Rente eine Basisversorgung ist und nicht mehr sein kann, hat ja schon für riesen Rabatz gesorgt. Wenn man sich genau anschaut, seit 15 Jahren steht das auf jedem Rentenbescheid drauf, was er gesagt hat. Und insofern muss man den Kritikern von ihm ganz klar sagen, die haben noch nie einen Rentenbescheid offensichtlich gelesen. Denn wie gesagt, das ist ein Allgemeinplatz, den er da entsprechend geäußert hat. Und dafür bezieht er Prügel. Dennoch, sehr viel Mut gibt es aus den Reihen der CDU eher nicht. Wir haben das ja gesehen schon beim Rentenpaket. Man hat damals im Grunde genommen die geburtenstarken Jahrgänge bedient. Und das, was aus der Kommission sickert, wäre ja im Grunde genommen dasselbe. Wenn Sie das Rentenzugangsalter erhöhen, aber eben halt 2040, 50 und 60, dann sind die geburtenstarken Jahrgänge alle schon in Rente. Wenn Sie das Rentenniveau absenken, aber auch hier 2040, 50, 60, dann trifft das diese Jahrgänge nicht. Das heißt, die Mehrheit der Wähler wird verschont, die demografische Last wird auf Schultern der Jungen gelegt. Und das ist eine Politik, die wir eigentlich seit Schröder über Merkel und dann entsprechend auch der Ampel und jetzt Merz immer wieder gesehen haben. Die alte Mehrheit wird bedient.
Rente mit 70, da wird ja auch immer gerne mit dem Dachdecker argumentiert, der das nicht schaffen kann. Wie aus Ihrer Sicht müssen wir künftig differenzieren?
Gar nicht, denn das ist völliger Unfug, was da erzählt wird. Jeder, der sich mit einer Rente mal beschäftigt hat, weiß, dass ein Dachdecker, der die Dächer nicht mehr decken kann, mit Sicherheit eins nicht kriegt, eine Rente, eine Versichertenrente. Er bekommt eine Berufsunfähigkeits- oder besser gesagt eine Erwerbsunfähigkeitsrente. Und diese Erwerbsunfähigkeitsrente, die bekommt er, egal ob er mit 50, 55, 60 oder 65 kein Dach mehr decken kann. Das heißt auf gut Deutsch, das Argument wird offensichtlich von Leuten benutzt, die von der Rentenversicherung und ihren Institutionen nichts verstehen.
Wenn die Rentenreformer im Sommer ihren Bericht vorlegen, glauben Sie, die Politik wird folgen?
Ich denke schon, weil die Reformkommission natürlich einen Kompromiss machen wird, der es der Politik erlaubt, die Mehrheit ihrer Wähler zu schonen. Das ist natürlich eine falsche Politik, weil sie wird zu einem Akzeptanzproblem der jungen Generation mit dem Generationenvertrag führen. Aber wie man junge Generationen behandelt, darüber wissen wir ja schon nach der Abstimmung zum Rentenpaket Bescheid. Die junge Gruppe in der CDU wurde ja sehr schnell eingenordet dabei.
Also Ihre Botschaft wäre weniger über einen Rentenbeginn reden, sondern über frühe private Vorsorge.
Nein, der jetzige richtige Weg ist nicht eigentlich die private Vorsorge für die Babyboomer. Die sind ja sowieso viel zu spät dran, die haben keine Zeit mehr. Nein, das hätten wir machen sollen vor 20, 30 Jahren, so wie die Skandinavier das getan haben. Da ist der Zug abgefahren. Was wir jetzt machen müssen, ist ganz klar, wir müssen das Rentenzugangsalter bis 2030 ganz, ganz stark anheben. Wir müssen das Rentenniveau deutlich unter die 46% drücken. Wahrscheinlich mit dem Nachhaltigkeitsfaktor der Schröderschen Agenda 2010 wären wir ja in der langen Frist bei 42. Das ist auch das richtige Niveau. Und dann müssen wir natürlich jede Form von Bezuschussung eines vorzeitigen Ruhestands abschaffen. Sowohl die Rente mit 63, also 64, 65, je nachdem, wo wir sind in der Zeit, wie auch die nicht versicherungsmathematisch fairen Abschläge. Die Abschläge müssen höher sein als die 0,3% pro Monat. Wenn wir diese drei Reformschritte machen würden, dann wären wir aus dem Schneider. Wir hätten dann geburtenstarke Jahrgänge, die wir leider belasten müssen. Das hätte besser ausgesehen, hätten wir Ihnen eben halt vor 30 Jahren gesagt, Sie müssen in Kapitaldeckung gehen. Aber wie gesagt, Kapitaldeckung, so wie die Schweden, die Dänen oder die Norweger es machen, braucht 30 Jahre. Und wenn Sie einem 60-Jährigen erzählen, dass er in 30 Jahren auf der sicheren Seite steht, dann wird er sich fragen, ob er das durchhält.
Der Wirtschaftswissenschaftler Bernd Raffelhüschen über die erneute Diskussion zur Rente mit 70. 17.25 Uhr. SpaceX soll an die Börse. Tech-Milliardär Elon Musk will mit seiner Weltraumfirma Investoren begeistern, die seinen großen Träumen folgen können, die von der Stadt auf dem Mond und der Besiedlung des Mars. Der Rekordbörsengang ist für Mitte Juni geplant und soll Musk bis zu 80 Milliarden US-Dollar einbringen. Samuel Jakisch in Washington. Im Moment macht SpaceX ja eher Milliardenverluste, weil die Entwicklungsarbeiten für alles, was man so im All braucht, exorbitant teuer sind. Also wer investiert sein Geld in Projekte, von denen keiner weiß, ob sie am Ende auch fliegen?
Ja, ganz buchstäblich fliegen. Also SpaceX ist ja inzwischen kein reines Weltraumunternehmen mehr, sondern auf der Einnahmeseite seiner Bilanz ist es auch ein Telekommunikationsunternehmen. Also es verdient Geld vor allem mit seinem Satellitennetzwerk Starlink. Und SpaceX wird immer mehr zum KI-Konzern, wenn man sich die Investitionen anschaut in diesem Bereich. Die sind gerade höher als in den Bau von Raketen. Das sind recht irdische Geschäftsmodelle, möchte ich sagen, mit einer begründbaren Umsatzerwartung. Aber jetzt hat SpaceX mit diesem Börsengang eine Vision veröffentlicht, 277 Seiten, wo es mittel- und langfristig hingehen soll. Und da wird es ja surreal bis fast utopisch. Es geht darum, den Weltraum zu besiedeln, das interplanetare Leben zu ermöglichen, Städte auf anderen Planeten. Und ich zitiere mal, das Licht des Bewusstseins zu den Sternen zu tragen. Also solche Lyrik ist ja sehr normal für Elon Musk, drunter macht das nicht. Aber als Investitionsgrundlage ist es mindestens mal etwas vage bis sehr riskant.
Es ist ja längst nicht nur NASA, sondern SpaceX spielt ja eine Schlüsselrolle in den amerikanischen Raumfahrtprogrammen insgesamt. Interessieren da am Ende weltliche Zahlen nicht, wo es doch dann wirklich am Ende um die Vorherrschaft im All geht?
Also die Weltraumsparte ist in der Tat nur noch ein kleiner Teil im Businessplan, aber eben ein sehr wichtiger trotzdem. Also wer den kompletten Planeten Erde mit Breitbandinternet versorgen will, auch da, wo bisher keine Datenkabel hinführen, also in den globalen Süden zum Beispiel, KI-Rechenzentren im Weltall sind geplant, damit Billionen zu verdienen. Wahrscheinlich ist das alles maßlos übertrieben, aber zumindest braucht es mal eine funktionierende Rakete als Grundlage für das alles. SpaceX hat bewiesen, dass seine Raketen funktionieren können, aber es gab eben auch Fehlschläge. Und die Raumfahrt ist sonst überall auf der Welt entweder ein staatliches Unterfangen oder eben ein sehr teures Hobby von einzelnen Männern mit sehr viel Geld. Aber die Wette, die Elon Musk jetzt anbietet, das ist eben diese verlustreiche Raketensparte ausgleichen zu können mit den astronomischen Einnahmen an anderer Stelle.
Der Prospekt für diesen Börsengang, der steht drin, Elon Musk hält 85% der Stimmrechtsanteile. Wie wird das diskutiert in den Staaten? Ist das vielleicht am Ende doch ein bisschen zu viel Macht für einen Einzelnen?
Also wir lesen jetzt in der Tat in diesen transparenten Seiten, wer zum ersten Mal überhaupt, wer welche Funktion hat in diesem Unternehmen. Und da sind schon echte Experten dabei. Das sind jetzt nicht alles Marionetten von Elon Musk. Aber das Problem ist, die haben tatsächlich nicht viel zu sagen gegenüber dieser überproportionalen Stimmrechtsmehrheit des Vorsitzenden und des CEOs. Und da ist natürlich die Gefahr sehr groß, wenn jemand 85% der stimmberechtigten Anteile alleine hält, dass da kein Korrektiv mehr ist, dass abweichende Meinungen nicht gehört werden. Das ist immer so bei Unternehmen von Elon Musk. Es ist strategisch eine absolute One-Man-Show und natürlich erhöht das nochmal zusätzlich das Anlegerrisiko bei dieser SpaceX-Aktie.
Gehen wir darauf nochmal ein, denn diese Milliarden-Jonglagen, sage ich mal, für einen Weltraumtraum, ist das überhaupt kontrollierbar für eine US-Börse, die ja 2026 voraussichtlich schon mit Firmen wie OpenAI oder Anthropic ins Risiko gehen wird, weil ja keiner weiß, was aus diesem KI-Hype am Ende wird?
Also es ist mindestens mal eine massive Wette. Also SpaceX nennt man hier sowas einen klassischen Story-Stock. Also das ist kein normal bewertetes Industrieunternehmen, sondern man investiert in ein Versprechen, in eine Geschichte, in eine Vision. Das betrifft aber letztlich die ganze Branche. Also die Technologieunternehmen, die Chiphersteller wie Nvidia, die Rechenzentren, die Cloud-Anbieter, die investieren gerade sehr viel Geld einmal im Kreis. Und damit produziert dieser Markt letztlich, ich sag mal, eine Realität, auf die er dann selber wettet. Und natürlich kann das einstürzen. Da hilft nur Kontrolle dagegen, also saubere Geschäftsberichte, glaubwürdige Unternehmensvorstände, staatliche Aufsicht und Regulierung, die gibt's unter Regierung Donald Trump ja auch nur mit Fragezeichen. Also der gesamte Sektor ist riskant und es gilt die älteste aller Börsenregeln. Also je größer, je verlockender das Versprechen, desto größer muss auch die Vorsicht sein.
SpaceX soll an die Börse. Hintergründe von unserem Washington-Korrespondenten Samuel Jakisch. Und damit enden die Themen des Tages an diesem Donnerstag heute mit Gerd Wolf.